Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, nach dem Angriff von Israelis und Amerikanern auf den Iran, nach der Tötung von Khamenei, nach der heftigen Gegenreaktion ordnet sich die Welt im Nahen Osten gewissermaßen neu. Und wir wollen gleich zu Beginn Dibar Mirzai fragen, wie sie darauf blickt als Politikwissenschaftlerin, die sich seit Jahren intensiv mit dem Iran beschäftigt, hat, glaube ich, sogar ihre Doktorarbeit darüber geschrieben. Aber auch als Frau mit ihrer Biografie kam mit 3 Jahren, glaube ich, an der Hand ihrer Mutter aus dem Iran nach Dresden. Bis heute hat sie Familie dort und beschreibt, finde ich, genau das Dilemma, von dem ich mir vorstelle, dass es viele haben. Mein Problem ist, sagt sie, da ist auf der einen Seite dieses Regime, dem die eigene Bevölkerung egal ist. Aber da ist auch der Westen, der die Iraner seit so langer Zeit im Grunde wie Schachfiguren benutzt, rumschiebt, ohne Rücksicht darauf, was es für sie bedeutet. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, ist das der Grund, warum jemand wie Daniel Gerlach sagt, die iranische Zivilbevölkerung denkt tatsächlich sehr kontrovers über diesen Angriff? Er selbst nennt die Entwicklung im Moment sehr bedrohlich. Und wir wollen ihn fragen, was Trump meint, wenn er heute, ich glaube, im Interview mit Jake Tapper von CNN davon spricht, den Dreck aus ihnen rauszuprügeln. Zitat, davon, dass die große Welle erst noch kommt und dass er im Gegensatz zu allen anderen Präsidenten vor ihm im Zweifel auch Bodentruppen nicht ausschließt. Wer verstehen will, was diese ewigen Kriege in der Region mit den Köpfen und Seelen der Menschen gemacht haben, der sollte bei Gelegenheit mal ein bisschen tiefer in sein Buch reinlesen, das er, glaube ich, vor einiger Zeit veröffentlicht hat. Über 3500 Jahre, muss man sich mal vorstellen, Gewalt, Frieden und Geheimdiplomatie im Nahen Osten. Herzlich willkommen, freue mich sehr.
Danke.
Ja, immer wieder diese unglaubliche Gewalt im Jahr 2026 an jedem Ort dokumentiert und für jeden sichtbar. Das kann, sagt der Strategieforscher Frank Sauer von der Uni der Bundeswehr in München. Das kann in dieser Intensität eigentlich nur ein paar Tage gehen. Dann wird es, sagt er, dann muss es im Grunde eine Erschöpfung geben, weil schlicht und ergreifend die Magazine leer sind. Und so beeindruckend die militärische Übermacht der Amerikaner ist, sagt er, so beeindruckend es beispielsweise ist, dass sie mit einer einzigen B-2 ganze Flugfelder zerstören können, was selbst Menschen wie ihm, glaube ich, so nicht klar war. Sie verschießen, sagt er, gerade mehr, als sie produzieren können, fressen im Grunde ihre Reserven auf. Die Frage ist, was ist die Konsequenz daraus? Vor allem aber, was ist der große Plan dahinter? Warum dieser Krieg und warum jetzt? Das wollen wir später auch versuchen zu erörtern mit Katrin Klüver-Eschburg, die uns aus New York zugeschaltet ist. Schönen guten Abend. Mit Thomas Reichert in Tel Aviv und mit Ibrahim Naba in Beirut im Libanon. Schönen guten Abend euch allen. Vielleicht die erste Frage an Daniel Gerlach. Herr Gerlach, der dritte Tag jetzt dieser Angriffe. Warum jetzt dieser Krieg? Und was haben die Amerikaner, die Israelis bis jetzt erreicht?
Warum jetzt? Also es ist ja nicht so, als wäre das überraschend gekommen. Mhm. Die Amerikaner haben es immer wieder angedroht. Wir haben ja auch ein Verhaltensmuster vorher schon mal gesehen, dass Verhandlungen geführt wurden und dann trotzdem angegriffen wurde. Ich glaube, es gibt eine innenpolitische Ebene, es gibt aber auch eine geopolitische Konstellation. Ich denke, wenn Trump, und das ist nicht der Grund für diesen Angriff, aber wenn es für ihn besser gelaufen wäre in den letzten Wochen innenpolitisch, dass die Niederlage vor dem Supreme Court, was seine Zollpolitik betrifft, diese lästigen Epstein-Files, die immer wieder rauskommen, dann wäre er vielleicht etwas weniger trigger-happy gewesen. Aber dennoch muss man natürlich sagen, also trigger-happy in dem Sinne, bereit zum Angriff, dass diese Attacken ja lange geplant sind. So etwas startet man nicht einfach so. Und dann kommen eben die verschiedenen, kommt die Planetenkonstellation so zusammen. Dann legen die Nachrichtendienste die Informationen vor. Und dann ist vor allem das ganze Zeug erstmal in Position. Denn vor einigen Wochen hat Trump behauptet, we are locked and loaded, wir sind in der Lage, jetzt zuzuschlagen, wenn das iranische Regime sich rührt. Das stimmte aber nicht. Man hatte das ganze Material nicht bereit. Und dann musste mit den Israelis verhandelt werden, um diesen Geheimplan im Grunde vorzuentwickeln. Und die Israelis haben nach meinem Dafürhalten den Amerikanern deutlich gemacht, wir sind bereit, die riskante Arbeit zu übernehmen. Wir sind bereit, den ersten Schlag zu machen. Und auch für die Israelis gibt es jede Menge auch geopolitische und innenpolitische Aspekte, die wir vielleicht gleich noch diskutieren.
Interessant. Sie brauchen sehr lange für die Antwort. Und diese lange Antwort geben im Moment viele Experten, weil offenbar gar nicht so wirklich klar ist, was der finale Grund für diesen Krieg ist. Und man fragt sich, was kann in diesen Epstein-Files stehen? stehen. Wie schlimm muss das eigentlich sein, wenn man dafür sowas anfängt? Ja, sowas höre ich in diesen Tagen häufiger. Ich würde gerne Frau Mirsay gleich fragen und bewusst zunächst den Militärexperten, Herr Sauer. Das, was wir da gerade sehen, ist das der viel befürchtete Flächenbrand? Das, was irgendwann möglicherweise außer Kontrolle gerät und nicht mehr wirklich zu beherrschen ist.
Also Flächenbrand ist natürlich die schlimmste Floskel. Ich würde es, glaube ich, nicht verwenden.
Aber an dem Punkt vielleicht mal passen?
Ja, also wenn man sich jetzt anguckt, was der Iran verschossen hat in den letzten paar Stunden und Tagen, insbesondere in Richtung der Golfstaaten, gar nicht mal nur in Richtung Israel, dann ist es natürlich schon so, dass da jetzt eine Menge Akteure in dieser Region auch mit reingezogen wurden, die man normalerweise gar nicht unbedingt da sozusagen beteiligt gesehen hätte. Insofern, das ist mit Sicherheit so. Der Punkt, das klang gerade schon an, der für mich sehr wichtig ist, wenn ich da drauf gucke, auf einer sozusagen höheren Flugebene, ist eben, wie viel da verschossen wird. Und da gibt es eine Fraktion in den USA, die das extrem kritisch sieht, mit Blick auf das Arsenal der USA, was da gerade verschossen wird, weil sie sagen, was ihr da verschießt, haben wir woanders nicht und wir denken da an Taiwan. Ich gucke darauf, als jemand, der in Europa lebt, wo wir eine katastrophale Sicherheitslage haben. Und ich gehöre nicht mal zu der Gruppe von Menschen, die sich noch viel erhoffen im Falle eines Artikel 5-Falls der NATO von der Trump-Administration. Aber selbst wenn sie uns helfen wollte, 10 Tage noch, 2 Wochen das, dann haben die keine Munition mehr, um uns zu helfen.
Deswegen habe ich dieses Wort gerade ganz bewusst genutzt. Wir haben uns beide auch schon öfter über diese Floskel, über den Flächenbrand unterhalten. Ja. Ich finde, in dem Fall ist es tatsächlich mal passend. Man ist als Laie zumindest überrascht davon, wo es gerade überall einschlägt.
Wir haben uns vor der Sendung tatsächlich unterhalten. Ja. Es gibt die Theorie, und die habe ich, weil ich ja für die Region keine Expertise reklamieren kann, mit den beiden sozusagen versucht abzuklopfen, dass das so eine Art Deeskalation über Bande sein soll. Also der Iran beschießt Bahrain, Kuwait, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, um die dazu zu bewegen, auf die USA einzuwirken, das Bombardement einzustellen. Ob das aufgeht, ich würde ein großes Fragezeichen dahinter machen, als Nicht-Experte für die Region. Ich habe eher den Eindruck, die finden das überhaupt nicht lustig und schlagen sich unter Umständen sozusagen eindeutig ins Lager derjenigen Akteure, die sich gegen den Iran stellen. Aber das scheint mir eine mögliche Erklärung dafür zu sein, warum jetzt eben zum Beispiel Shaheds in Apartmenthäuser oder in Flughäfen und Hotels einschlagen.
Ja. Ich würde gerne Ibrahim Naber fragen, der uns aus Beirut zugeschaltet ist und den wir kennen, weil er üblicherweise sehr nah dran ist an der Front in der Ukraine und uns häufiger schon darüber berichtet hat, was dort eigentlich tatsächlich passiert. Ibrahim, Sie sind jetzt offensichtlich aus der Ukraine in den Libanon gereist. Warum? Wie ist die Lage dort? Und was ist sozusagen die tiefere Dimension dahinter?
Ja, es hat sich die vergangenen Tage schon abgezeichnet, dass die Hisbollah, die pro-iranische Hisbollah-Miliz, hier im Libanon wahrscheinlich eingreifen wird. Aber wie das passiert und wann es passiert, das wusste man nicht. Wir sind gestern Nacht hier in Beirut gelandet und keine 2 Stunden später kamen dann die ersten Nachrichten, dass die Hisbollah eben mit Raketen und Drohnen Israel attackiert hat. Das hat auch viele Analysten überrascht, also der Zeitpunkt. Und ich habe mich kurz hingelegt, 2-3 Stunden geschlafen und bin dann von den ersten Explosionen hier in Beirut wach geworden. Mhm. Immer wieder hat die israelische Armee das südlich gelegene Viertel Dahiyeh, das als Hisbollah-Hochburg gilt, angegriffen. Und ich kann euch auch das nochmal kurz beschreiben. Ich war dann heute Morgen in Beirut unterwegs und man hat die ganze Zeit ununterbrochen das Surren dieser israelischen Aufklärungsdrohnen gehört, über Stunden, ja, bis wir haben es auch gerade vor dieser Schalte nochmal gehört. Das zeigt natürlich auch dem Feind aus israelischer Sicht, also der Hisbollah hier, wir haben euch ganz genau im Blick und es gibt auch Informationen, dass sie auch hier in Beirut, aber im ganzen Land, auch im Süden, mehr als 70 Stellungen heute bombardiert haben und auch mehrere hochrangige Mitglieder der Hisbollah getroffen und getötet haben.
Den Geheimdienstchef der Hisbollah offensichtlich eliminiert, also weiß ich, gefangen genommen, getötet. Ich würde gerne Ibrahim fragen an dem Punkt, warum hört man so wenig aus Moskau? Warum ist Russland so leise? Warum ist der Kreml so leise? Was ist Ihre Meinung?
Also ich glaube, das ist im Grunde der letzte Beweis für alle Alliierten des Kreml, dass, wenn es wirklich darauf ankommt, Putin nicht beiseite springen wird. Und ich glaube, aus der Sicht des Kreml ist das, was hier eigentlich gerade passiert, zumindest für diesen Ukraine-Krieg jetzt, eigentlich relativ gut. Denn wir haben es gerade angesprochen, vor allem diese Patriot-Flugabwehrraketen, die die Ukraine so dringend braucht. Mhm. Ich war vor ein paar Wochen erst in Kiew, ich habe es erlebt.
Deswegen frage ich danach.
Diese Flugabwehrraketen, die braucht man, um die schnellsten russischen Raketen vom Himmel zu holen. Und jetzt braucht natürlich Israel und brauchen die USA genau diese Raketen, um ihre Truppen zu schützen, um ihre Städte zu schützen. Also das, was hier passiert, hat ganz konkret Auswirkungen auch auf den Schutz der Menschen in der Ukraine. Und wir haben es ja gerade angesprochen, auch auf den Schutz bei einem möglichen Konflikt, bei einem möglichen Krieg in Europa.
Frank Sauer nickt gerade. Sehen Sie auch so, ja?
Hundertprozentig. Also bei den Patriot-Abfangraketen, das sind wirklich gewaltige Lenkflugkörper, diese PAC-3-Systeme, die leistungsfähigsten, mit denen man eben ballistische Raketen im Anflug bekämpft. Da gibt es keine offiziellen Zahlen, aber man kann so die Größenordnung einschätzen. Und wir müssen davon ausgehen, dass es ungefähr 2000 gibt im Arsenal der USA noch. Und ein Schuss kostet so zwischen 6 und 9 Millionen Euro, Dollar, Entschuldigung. Und bei der Rate, wie die da verschossen werden, man schießt ja 2 bis 3 Interzeptoren oft auf einen Gefechtskopf, sind die einfach schnell weg. Also das ist aus einer ukrainischen Perspektive, und das sind definitiv meine Gedanken, weil ich mir um die europäische Sicherheit primär Sorgen mache, das ist für die Ukraine eine Katastrophe. Ja. Also da werden vermutlich keine mehr zu erwarten sein.
Also Sie haben Angst, dass die Amerikaner immer sagen, wir können der Ukraine nicht mehr weiterhelfen, weil wir haben uns jetzt verausgabt?
Korrekt. Ja, die Produktionsraten sind zum Teil um Faktor 10 geringer als die Verbrauchsraten. Also bei den Tomahawks sind wir so bei ungefähr 4000 im Arsenal. Und die verschießen Hunderte jetzt gerade. Also das ist Zitat US-Administration. In den letzten 48, 72 haben sie schon hunderte Tomahawks verschossen. Und sie produzieren, Achtung, 70 pro Jahr.
Vorstellbar. Herr Gerlach, Sie wollten gerade...
Zu dem Zeitpunkt, der Kollege aus Beirut hat ja angemerkt, dass sich viele auch darüber gewundert haben, dass die Hezbollah ausgerechnet jetzt dann angegriffen hat. Ich gehöre auch zu denjenigen, die am Samstag noch gesagt haben, die Hezbollah ist in einer solchen schwierigen Situation. Die müssen sich sehr überlegen, ob sie den Iranern hier beispringen. Und wenn es nicht unbedingt notwendig wird und wenn man sie nicht quasi in Zugzwang zwingt, dann werden sie wahrscheinlich den Kopf unten halten, zumal sie auch damit rechnen müssen in dieser geschwächten Situation, dass andere libanesische Akteure, auch die libanesische Regierung, dagegen vorgehen werden. Aber in der Zwischenzeit ist was passiert, nämlich der spirituelle Führer der Hezbollah. Die Hezbollah ist eine libanesische Organisation, aber Khamenei, der Revolutionsführer, war für diese Gruppierung, für große Teile dieser Gruppierung, der Marja. Marja ist so eine Art, im Judentum würde man sagen, der Rabbi, also die Quelle der Nachahmung, die Person, der man spirituell und rechtlich nachfolgt. Und in dieser Situation war es, glaube ich, für die Hezbollah-Führung, auch wenn sie wusste, dass sie keine Chance hat, alternativlos irgendwas zu machen. Und die israelische Seite hat das natürlich angenommen, weil man das Problem Hezbollah immer noch als nicht erledigt ansieht und die Entwaffnung der Hezbollah im Libanon nicht vorangekommen ist, wirklich. Und das war natürlich jetzt dann die Gelegenheit für die israelische Regierung, da wirklich der Hezbollah den Garaus zu machen.
Um die Frage einmal direkt weiterzureichen an Ibrahim, der auch gleich in die nächste Schalte muss. Wir tun uns heute ein bisschen schwer, das alles zu koordinieren, aber wir werden das versuchen zusammenzuhalten. Ich schaue auch die ganze Zeit zu Thomas Reichert, der, glaube ich, heute schon unzählige Male im Luftschutzbunker war, aber noch steht er da und noch können wir gleich miteinander uns austauschen und sprechen. Ibrahim, wie haben Sie das heute erlebt, diese doch sehr deutliche Ansage von der libanesischen Regierung?
Ja, also es gab die Ansage der libanesischen Regierung, und das hat viele hier in der Deutlichkeit zumindest überrascht, dass man jetzt die militärischen Aktivitäten der Hezbollah verbieten will. Ja, also eine Entwaffnung, die soll eigentlich schon seit vielen Monaten und eigentlich schon seit vielen Jahren stattfinden. Aber dass man wirklich auch sämtliche militärischen Aktivitäten verbieten will, das ist neu. Ich habe mit Analysten gesprochen hier, die machen sich aber wenig Hoffnung. Was heißt das denn am Ende ganz konkret? Heißt das dann wirklich, dass wenn die Hezbollah jetzt wieder Raketen oder Drohnen abfeuert vom Libanon aus, dass dann das libanesische Militär einspringt? Sind die dazu überhaupt in der Lage? Wer hat eigentlich die Macht in diesem Land? Das ist ja genau diese Kernfrage, die sich ganz viele Menschen nicht nur hier, sondern eigentlich in ganz Europa, in der ganzen Welt ständig fragen. Also das ist eine große Ansage, aber was daraus ganz konkret folgt, da gibt es, glaube ich, noch sehr viele Fragezeichen.
Und eine letzte Frage, Ibrahim, weil Sie, wie gesagt, nur noch ein paar Minuten Zeit haben. Was bedeutet der mögliche Fall jetzt dieses Regimes? Noch ist unklar, wie instabil das gerade wirklich ist. Was bedeutet das eigentlich für jemanden wie Putin, der damit im Zweifel einen wichtigen Partner verlieren würde? Wir haben gerade vorhin diese Bilder gesehen, diese einschlagenden Shahids. Wir beide haben ja so häufig über genau diesen Drohnentyp gesprochen, der von den Russen dann aufgekauft, selbst gebaut, modifiziert, verbessert worden ist. Die Iraner haben sozusagen das komplette Know-how dafür ursprünglich geliefert. Was bedeutet also im Zweifel der Fall des iranischen Regimes für Putin und für den Krieg in der Ukraine?
Also ich glaube, der Fall dieses Regimes wäre am Ende natürlich ein Fiasko für Putin. Also er würde einmal mehr auf die Grenzen seiner und der russischen Macht aufgezeigt bekommen. Also wir haben es in Syrien schon gesehen, das setzt sich jetzt hier zumindest begrenzt schon fort, vielleicht auch noch final fort. Aber wir haben über die Ukraine schon gesprochen und ich glaube, dass Putin und der Kreml gerade sehr fokussiert darauf sind, dort, und sie tun sich da ja schon extrem schwer, eben Fortschritte zu erzielen. Sie können es sich nicht leisten. Sie sind militärisch nicht in der Lage, ihren Partnern, Verbündeten in der Welt in den schlimmsten Stunden beiseite zu springen. Das ist im Grunde auch die Botschaft dieses aktuellen Kriegs. Und Putin und der Kreml können sich im Grunde jetzt erstmal nur auf das fokussieren, was für sie aktuell zählt. Das ist die Ukraine. Und da tun sie sich extrem schwer. Wir haben schon so oft darüber gesprochen.
Ibrahim, ganz herzlichen Dank in den Libanon. Passen Sie bitte auf sich auf, Frank Sauer. Und danach gehen wir direkt nach Israel.
Ein Satz. Der Ölpreis steigt natürlich auch. Für den Kreml ebenfalls eine positive Entwicklung.
Einerseits. Andererseits, was ist das für ein Signal, wenn jemand wie Putin jetzt, Ibrahim Laber hat es ja gerade angesprochen, nach dem Sturz von Assad im Grunde das zweite Mal, Venezuela ist eigentlich ein weiterer Fall in dieser Reihe, sehr, sehr leise ist und eigentlich signalisiert, pass auf, war zwar Partner für uns, aber so richtig helfen kann ich euch nicht, weil ich im Augenblick mit allem, was ich habe, in der Ukraine gebunden und beschäftigt bin.
Naja, ich meine, es ist interessant im Lichte der Debatten, die wir vor ein paar Monaten noch geführt haben über diese vermeintliche Achse, die sich da bildet. Und da gab es ja auch schon Analysten, die drauf geguckt haben und gesagt haben, wie viel Achse ist das wirklich? Genau. Oder was ist da wirklich eigentlich nur ein rein transaktionales Geschäft? Und wir sehen eben, ich glaube, es gibt keine tatsächlich kein Potenzial in Russland, hier sich in irgendeiner Weise nennenswert einzumischen und vielleicht auch keine Bereitschaft, weil die gesamte geistige Bandbreite eben in der Ukraine gebunden ist. Aber zwei Dinge, nämlich zum einen eben diese sich dem Ende zuneigenden, wenn es so weitergeht, Arsenale spielen Putin in die Hände und ein hoher Ölpreis auch. Also der Staatshaushalt des Kreml ist mit roundabout 60 Dollar pro Barrel kalkuliert und jetzt sind wir schon bei 70. Also das ist gut für die Staatskasse und die bezahlt den Krieg.
So, jetzt einmal kurz zu Thomas Reichert, weil wir auch da nicht wissen so ganz genau, wie lange wir die Chance haben, miteinander zu sprechen. Ich habe diese zeitliche Komponente eben vorhin schon erwähnt. Thomas, erstmal die Frage, wie habt ihr diesen Tag dort heute in Israel erlebt? Welche Kraft hat dieses Regime in Teheran noch? Und wie gehen die Israelis damit um? Wir haben unglaubliche Bilder heute gesehen aus Israel.
Also der Tag heute war für uns so ein bisschen ruhiger als die vorhergehenden Tage. Wir waren ein paar Mal, mussten wir wegen Luftalarm in unseren Schutzbunker gehen. Die Tatsache, dass ich jetzt noch die ganze Zeit hier draußen sitzen kann, zeigt, dass sich da etwas verändert hat. Als es am Samstag losging, war es ein ständiges Hin und Her. Wir hatten Raketenangriffe in ganz kurzer Abfolge, mussten da ständig in den Schutzbunker gehen. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert. Entweder weil dem Iran die Raketen ausgehen oder weil die Angriffe von Israel und den Amerikanern unter anderem auf Raketenstellungen dazu geführt haben, dass sie weniger abschießen können. Oder weil sie vielleicht auch ihre Taktik verändert haben, zurück zu dem, wie sie es im Juni 2025 gemacht haben, im sogenannten 12-Tage-Krieg, als sie in kurzen großen Salven von 30 bis 40 Raketen auf einmal versucht haben, die Luftverteidigungssysteme von Israel da zu übersättigen, zu überwältigen und da zum Teil gravierende und desaströse Treffer gelandet haben. Also unser Alltag heute war eher sozusagen ein bisschen beruhigter. Wie nehmen die Israelis das wahr? Ich würde sagen, erstens natürlich mit der üblichen Resilienz, die sie haben, erprobt durch viele Kriege. Das ist nach wie vor eine hohe Anspannung zu spüren in Tel Aviv, an Orten, wo wir im Moment hingefahren sind. Kollegen von uns, ein Team von uns ist heute in den Norden gefahren, an die Grenze zum Libanon, wo die in der Nacht beschossen wurden von der Hisbollah mit einem Schwarm von Drohnen und von Raketen. Da ist die Anspannung natürlich noch größer. Wir waren, ich war selbst vor 2 Wochen dort in der Annahme, dass das einer der Hotspots sein wird, wenn es zum Krieg mit dem Iran kommt. Das ist eine Gegend, wo man natürlich, wenn man allein schon an der Grenze steht, die israelische Armee operieren sieht. Übrigens schon jenseits der Grenze sieht man israelische Panzer auf libanesischem Gebiet. Und da haben die Leute gehofft natürlich, dass es am Ende nicht dazu kommt, weil sie darauf hoffen, dass die Leute wieder zurückkommen. Also Israel ist angespannt, das kann man wirklich sagen, nach wie vor in diesem, am dritten Tag dieses Krieges.
Wir haben die Bilder gerade gesehen, das Ausmaß auch der Zerstörung, das überrascht einen. Und ich würde gerne von dir wissen, Thomas, wie groß ist die Unterstützung der Israelis für das, was Netanyahu da gerade macht?
Also ich würde sagen, das Land ist da geteilt, so wie es auch politisch geteilt ist. Mhm. Es gab im Januar eine interessante Umfrage dazu. Da hat sich eine knappe Mehrheit für einen Präventivschlag gegen den Iran ausgesprochen, aber nur ein paar Prozentpunkte weniger waren da dagegen. Interessant war aus meiner Sicht aber, dass fast 2/3 in Israel so einen Präventivschlag schon damals für unausweichlich gehalten haben und gesagt haben, es ist nicht die Frage, ob er kommt, sondern wann. Ich glaube, dass in Israel, ihr habt vorher darüber gesprochen, was wohl Donald Trump angetrieben hat, aber in Israel wird gleichzeitig vielleicht eine ganz ähnliche Argumentation geführt. Benjamin Netanyahu ist angeklagt, wird in einem Prozess, wo er nicht gut aussieht, der ihm wirklich gefährlich werden kann. Mhm. Wir sind in einem Wahljahr, in dem es auch für die regierende Koalition nicht so wirklich gut aussieht. Also auch das sind natürlich innenpolitische Gründe aus Netanyahus Sicht, die für eine Eskalation sprechen. Er ist der Iran, das Atomprogramm des Iran ist quasi sein Leitmotiv in seiner politischen Karriere, das er seit Jahrzehnten verfolgt. Und für mich ist als Beobachter hier von Teheran immer erstaunlich, wie das kleine Israel, der Premierminister Israels, schafft, das große Amerika dann zu solchen Aktionen zu bewegen. Das war schon im Juni so, als Netanyahu quasi losgeschlagen hat und dann es geschafft hat, Trump in den Krieg reinzuziehen. Er hat es jetzt auch wieder geschafft, im Grunde Trump davon zu überzeugen, gegen den Iran Militärschluss zu legen. Ja. Das Faszinierende ist wirklich, dass da der Hund mit dem Schwanz wedelt, wenn man so will.
Mhm. Den Vergleich, das Bild habe ich heute öfter gehört. Ich muss noch mal fragen, weil Daniel Gerlach vorhin mit seiner Argumentation in eine ähnliche Richtung ging. Und es wird einem irgendwie schlecht, wenn man das hört. Ist es wirklich denkbar, dass da Leute in Amt und Würden sind, in so verantwortlichen Positionen, und die dann Krieg anzetteln? Frank Sauer nickt schon, weil er ahnt, wo die Frage hinzielt. Dass die Krieg anzetteln, um abzulenken von innenpolitischen Themen. Epstein-Falls ist gefallen, Wahlen sind gefallen, Prozesse sind gefallen. Sozusagen Innenpolitik, da wird's eng und dann suchst du dir den Feind außen und versammelst sozusagen das Land hinter dir. Ist das wirklich denkbar?
Also ich würde so weit nicht gehen zu sagen, das sind die einzigen Gründe.
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Sondern die prägen die Mentalität. Die spielt definitiv eine Rolle, bin ich überzeugt von. Wenn das jetzt läuft, so läuft, dass Israel mit relativ wenig Verlusten da rauskommt und wenn der Krieg relativ kurz wird, dann kann Netanyahu die Wahlen vorziehen und dann wird er bessere Chancen haben. Denn, ich meine, wir müssen uns eine Sache schon vergegenwärtigen. Das sind alles zynische Spiele. Aber die iranische Bedrohung wird ja von vielen in Israel über Parteien hinweg so wahrgenommen. In Amerika gibt es auch eine starke, kein Bedrohungsgefühl, aber eine starke Obsession mit dem Thema Iran, und zwar auch über die Parteien hinweg. Und diese beiden Figuren, Benjamin Netanyahu und Trump, betrachten sich selber als diejenigen, die das Unmögliche möglich machen, die den historischen Kairos nutzen. Und das weiß Netanyahu,
also den Augenblick
nutzen und dann da mutig zuschlagen. Ich meine, wenn man 3 Flugzeugträger im Rücken hat, dann kann man auch mal mutig sein. Aber nichtsdestotrotz sind die Israelis große Risiken eingegangen. Und Netanyahu wäre damit der israelische Ministerpräsident, der alle militärischen Gegner des Landes im Nahen Osten so weit schlägt, dass er den Führer Irans, also das Staatsoberhaupt, das de facto Staatsoberhaupt tötet. Das ist etwas, was kein Ministerpräsident vor ihm gemacht hat. Und ich denke, kann mir auch vorstellen, dass es in seinen Gesprächen mit Trump immer wieder auch zur Sprache kam. Du und ich, wir sind aus anderem Holz geschnitzt als die Loser, die unsere Länder vorher regiert haben. Und er wusste natürlich, wenn Trump wieder in die Midterms reinkommt, dann wird er diese Chance der Amerikaner, diese Unterstützung der Amerikaner nicht haben. Und in der ganzen Argumentation, warum das jetzt passieren musste, war natürlich wieder, die sind kurz davor, die Atombombe zu bauen. Das wird ja auch eigentlich seit 30 Jahren angeführt, das Argument. Da ist auch was dran, aber es ist eben auch nicht die ganze Wahrheit. Aber das war der Moment, dass, und dann verschwinden persönliche und politische Motive. Und es wird nicht mehr unterschieden zwischen dem, was ist gut für mich und was ist gut für mein Land. Und wenn man erfolgreich ist, dann sagen alle, Donnerwetter, was für ein mutiger Kerl. Mhm.
Über dieses zentrale Argument, der Bau der Bombe, müssen wir gleich nochmal sprechen. Lohnt sich da einmal reinzuschauen in eine Chronologie? Wir haben das mal versucht, ein bisschen zu sortieren. So argumentiert Netanyahu seit Jahren. Und es gibt immer sozusagen ein gedachtes zeitliches Limit. Und dann ist es danach definitiv zu spät. Wir hören mal kurz rein, wie oft das schon passiert ist.
Wenn man den Iran nicht aufhält, könnte er in sehr kurzer Zeit eine Atombombe herstellen. Innerhalb eines Jahres oder auch innerhalb weniger Monate. Sie verfügen über die Mittel und das Wissen, um sehr schnell eine Bombe zu bauen. Der Iran ist so gefährlich. Nur noch wenige Wochen trennen ihn davon, über das spaltbare Material für ein ganzes Arsenal von Atombomben zu verfügen. Sie sind sehr nah dran. Sie sind nur 6 Monate davon entfernt, etwa 90% des benötigten Urans für eine Atombombe zu haben. Man muss jetzt eine rote Linie ziehen. Meine Damen und Herren, die Zeit läuft ab. Wir müssen handeln.
Thomas, seit 30 Jahren kommt immer wieder dieses eine Argument. Und jeweils ist die Zeit ganz, ganz kurz davor abzulaufen. Wie glaubwürdig ist das, auch in Israel, wenn man das politisch verkaufen muss?
Also in Israel lässt es sich politisch verkaufen, weil die Sorge vor einem nuklearen Iran natürlich hier sehr groß ist. Aber es gibt natürlich auch die Frage, ist es wirklich diese unmittelbare Bedrohung, die Netanyahu so darstellt? Da gibt es erhebliche Zweifel von den Experten. Und man muss sich fragen, was hat Donald Trump bewegt, das sozusagen so mitzunehmen? Ich muss an der Stelle immer dran denken, ich war 5 Jahre vorher Korrespondent in Peking, habe viel über Nordkorea berichtet, war auch 2-mal dort und habe Donald Trump in seiner ersten Amtszeit beobachtet, wie er mit Kim Jong-un versucht hat, ein Atomabkommen zu schaffen. Das hat er irgendwann liegen gelassen. Nordkorea hat heute geschätzt 60 Atomsprengköpfe, ist viel mehr eine nukleare Gefahr als der Iran heute, muss man sagen. Von der Nordkorea wird relativ wenig gesprochen, aber die unmittelbare Bedrohung, die Donald Trump und Benjamin Netanyahu sehen, ist der Iran. Das ist, würde ich sagen, nur zum Teil durch wirklich die Fakten gedeckt. Mhm. Und wenn man sich anschaut, wie Netanyahu nach dem 12-Tage-Krieg im Juni über die nuklearen Fähigkeiten des Iran gesprochen hat, dann muss man sich fragen, wie innerhalb von 6 Monaten daraus dann so eine immense Bedrohung werden konnte. Auch Donald Trump hat ja zunächst gesagt, das Nuklearprogramm des Iran sei zerstört. Er hat es danach einschränken müssen. Aber wir sehen im Moment jedenfalls ein weitgehend heruntergefahrenes und schwer beschädigtes Nuklearprogramm.
Und letzte Frage mit der Bitte um kurze Antwort, Thomas. Wir haben heute von Trump gehört, im Gegensatz zu anderen Präsidenten sehr eher absolut dazu bereit, auch über Bodentruppen nachzudenken. Das heißt, er schließt es nicht kategorisch aus. Wie ist das mit Netanyahu? Wäre der bereit, Bodentruppen, israelische Bodentruppen, in den Iran zu schicken?
Das habe ich von ihm bisher noch nicht so gehört. Aber was wir heute gehört haben, ist, dass der israelische Generalstabschef gesagt hat, dass sie möglicherweise Bodentruppen in den Libanon wieder schicken, als Antwort auf die Angriffe der Hezbollah. Das heißt, da entsteht oder ist bereits entstanden eine zweite Front. Der Waffenstillstand, den es mit dem Libanon seit Ende November 24 gab, ein brüchiger Waffenstillstand, in dem Israel immer wieder angegriffen hat, der ist dahin und es droht dort, zumindest dort jetzt eine Bodenoffensive Israels, um die Hezbollah, das ist jedenfalls das israelische Ziel, ein für alle Mal Platz zu machen, wenn man es so sagen will. Nochmal ein Bodentruppen der Israelis in den Iran, das habe ich noch nicht gehört.
Also Thomas, danke dir ganz herzlich. Seid bitte weiterhin vorsichtig und wir hören und sehen uns in den nächsten Tagen, hoffentlich. Und jetzt endlich die Zeit und die Chance und die Gelegenheit, mit Diba Mirza mal ein bisschen ausführlicher zu sprechen. Im Hintergrund sehen wir schon Katrin Klüver-Eschbuck, an die wir auch noch einige Fragen haben, insbesondere was amerikanische Innenpolitik angeht. Aber zunächst mal sozusagen, jetzt haben wir so viel über Krieg und militärische Logik und falsche und echte und vorgeschobene und scheinheilige Argumente gehört. Aber dahinter ist ja auch eine menschliche Dimension. Und das betrifft vor allen Dingen das Land, aus dem Sie kommen. Das betrifft den Iran in dem Fall. Was hören Sie über die aktuelle Situation im Iran? Ich habe gerade vorhin gesagt, Sie haben noch Familie dort. Und wie leben die Iraner, ich habe das vorhin formuliert, mit diesem Dilemma, mit diesem Zwiespalt, den Sie so gut beschreiben. Ja? Sie sagen, da ist auf der einen Seite dieses Regime, dem die Leute scheißegal sind, um es deutlich zu sagen. Und die 30.000, 40.000, man weiß es nicht genau, gerade erst vor ein paar Wochen einfach niedergeschossen haben, ohne einen leisen Skrupel dabei zu entwickeln. Und auf der anderen Seite der Westen, deren Spielball dieser Iran seit so langer Zeit ist. Wie gehen Sie um mit diesem tiefen Konflikt?
Es ist sehr schwierig zu sagen, was die Menschen im Iran fühlen und denken. Ich selbst habe seit Samstagmorgen keinen Kontakt mehr. Die letzte Nachricht, die ich bekommen habe, ist, der Krieg hat begonnen und das war's. Seitdem habe ich keinen Kontakt. Es ist schwierig zu sagen, wie geht's den Menschen aktuell? Wie fühlen sie sich? Aber ich glaube, wenn ich jetzt mal die Gespräche aus den vergangenen Wochen einfach noch mal hier wiedergebe, was ich viel gehört habe, ist, wir sind nicht dumm. Wir wissen, dass sich niemand für uns interessiert. Aber wir werden gerade von diesem Regime abgeschlachtet. Ich habe wirklich, also das ist ein O-Ton von einem Kontakt gehört. Naja, dann sollen die uns jetzt abschlachten. Also schlimmer kann es ja nicht werden. Wir werden sowieso nur umgebracht. Und das, glaube ich,
das heißt, der totale Fatalismus. Ja.
Ja, schon. Und ich glaube auch sehr viel Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, die ich in dieser Art zumindest in der Bevölkerung bisher noch nicht gesehen habe und gespürt habe. Und ich glaube, das ist auch für das Regime langfristig sehr gefährlich, weil Hoffnungslosigkeit in diesem Ausmaß und Verzweiflung in diesem Ausmaß ist ein Nährboden auch für Radikalisierung. Und das ist etwas, was für das Regime langfristig wirklich zu sehr viel Instabilität führen kann. Sodass ich auch mich frage, wie das Regime eigentlich damit umgehen möchte. Sollte es denn weiterhin auch an der Macht bleiben?
Es gibt ja beides. Vielleicht können wir zunächst einmal die Bilder zeigen von jubelnden Menschen. Das war sehr bewegend, das zu sehen. Und das kann man sich irgendwie vorstellen. Man kann sich gut vorstellen, ja, wenn man die Ereignisse noch mal Revue passieren lässt, die erst ein paar Wochen zurückliegen. Ich weiß noch, wie wir hier in der Sendung gesessen haben. Da war von ein paar hundert Toten die Rede. Dann waren es plötzlich ein paar tausend. Dann sagte der Erste hier in der Sendung, ich gehe mittlerweile von 10.000, 15.000 aus, stellt sich raus, es waren wahrscheinlich mindestens doppelt so viele. Unvorstellbar, in wenigen Tagen. Deswegen ist dieser Jubel hier von Samstag für mich zumindest gut nachzuvollziehen. Auf der anderen Seite, und vielleicht können wir die Bilder auch einmal kurz zeigen, sehe ich dann riesige Massendemonstrationen. Und dann höre ich Experten teils, die sagen, das ist eine Szene aus dem Staatsfernsehen, glaube ich. Die sagen, na gut, das ist weitestgehend inszeniert, das ist sozusagen Propaganda, da darf man nicht drauf reinfallen. Dann sehe ich aber diese gigantische Menschenmenge, wie hier zum Beispiel, und es fällt mir wahnsinnig schwer, mir vorzustellen, dass das alles nur Propaganda sein soll, dass man in der Dimension in der Lage ist, Menschen zu mobilisieren. Sind das sozusagen echte Emotionen, die wir sehen? Ist das da echte Trauer? Und ist der große Hass auf Amerika bei diesen Leuten noch ein bisschen größer geworden?
Der Iran ist ein sehr großes Land mit einer sehr vielfältigen Bevölkerung. Ich glaube, es wäre ein Trugschluss zu sagen, es gibt keine Unterstützung für dieses Regime. Das wäre, also würde ich kategorisch auch ausschließen. Es gibt eine Zahl, die ich immer ganz gut finde. Das ist von den Präsidentschaftswahlen von 2024 müsste das gewesen sein, wo der Hardliner Saeed Jalili 13,5 Millionen Stimmen bekommen hat. Das war der Hardliner-Kandidat. Nun kann man natürlich sagen, den Zahlen von diesem Regime sollte man nicht trauen. Angenommen, es sind nur 10, angenommen, es sind nur 9. Aber das sagt schon auch etwas darüber aus, dass es durchaus Unterstützung gibt. Und viele schätzen die Unterstützung zwischen 10-20% innerhalb der Bevölkerung. Das ist natürlich eine Minderheit. Aber das sind Unterstützer, die wirklich für dieses Regime sterben würden und sehr loyal diesem Regime gegenüberstehen.
Und warum würden Sie das tun? Können Sie das einmal erklären? Weil die wirtschaftlichen Themen, die Benzinpreise, die durch die Decke gehen in einem Land, das selber so viel Öl exportiert, was ja völlig grotesk ist, das haben die ja alle auch in ihrem Alltag. Also warum dennoch diese Unterstützung?
Der ideologische Faktor ist da, würde ich sagen, sehr wichtig. Also es gibt durchaus sehr viele Menschen, die dieser Ideologie des, der Islamischen Republik nahestehen und loyal diesem System wirklich gegenüberstehen. Und auch diese gesamte Logik, die es eben gibt, wir sind isoliert, wir sind umgeben von Feinden, wir müssen uns beschützen können und verteidigen können, dieser Ideologie und dieser Logik durchaus folgen. Und dann gibt es ja auch Menschen, die profitieren von diesem Regime, auch wirtschaftlich von diesem Regime. Also wenn man die Sicherheits-, die Revolutionsgarden zum Beispiel sieht, nicht nur sie profitieren, sondern auch ihre Familien. Also hängt auch durchaus einiges an dem Erhalt dieses Regimes für ganz viele Familien in diesem Land.
Und was können Sie uns sagen als jemand, der so viel forscht, auch zum Thema Iran? Wie sind die aufgestellt? Ist es wirklich so relevant, wenn ein spiritueller, aber sehr alter Führer wie Khamenei, wenn der plötzlich nicht mehr da ist? Ich habe dieser Tage irgendwo von einem Analysten einen Satz gelesen, der sagte, die haben schon vor Wochen, vor Monaten damit begonnen, sich so aufzustellen, dass für jeden, der da relevant ist, mindestens 2, 3, 4 andere da sind, die in den Startlöchern stehen. Das heißt, der Erhalt des Systems ist enorm wichtig, einzelne Figuren weniger.
Ich glaube, interessant ist deine Rede von Khomeini, also dem quasi Gründungsvater dieser Islamischen Republik von 1981. Das war ein paar Jahre her, aber ich glaube, es ist trotzdem noch relevant für heute. Denn er hat gesagt, das Wichtigste ist Erhalt dieser Islamischen Republik, nicht der Erhalt einzelner Personen, egal wie wichtig sie für dieses System sind. Und das sehen wir auch aktuell. Also wir sehen, dass dieses Regime weitermachen kann. Wir sehen, dass es weiterhin die Kommandostrukturen aufrechterhalten kann, angreifen kann. Und nicht erschüttert wirkt, nach außen hin zumindest. Und dieses Regime ist auf diesen Fall vorbereitet, auch in der Verfassung darauf vorbereitet, sodass ich nicht glaube, dass es das Regime erschüttern wird, wenn sie diesen Übergang geordnet schaffen und auch schnell schaffen. Weil sonst könnten interne Machtkämpfe übergreifen und das wäre dann gefährlich fürs Regime.
Und nochmal an Sie auch die Frage, warum dieser Krieg, warum jetzt? Wir haben es heute hier schon mehrfach gehört. Natürlich gibt es diese nukleare Bedrohung und wir sind uns einig, da ist ein Staat, der Terror sozusagen zum Staatswesen gemacht hat und der gefährlich ist, den man ernst nehmen muss, der aber schon mal deutlich gefährlicher war und der jetzt vielleicht auch aufgrund der Wirtschaftskrise in der schwächsten Phase ist, die dieses Regime je gesehen hat. Warum also dieser Krieg genau jetzt?
Ich glaube, das ist die Frage aller Fragen. Was sind gerade die US-Interessen überhaupt? Das können wir gar nicht so wirklich sagen. Ich finde, Donald Trump selbst hat sehr unterschiedliche Aussagen gemacht. Zuerst hieß es, wir wollen Regime Change. Genau. Jetzt heißt es mittlerweile kein Regime Change, auch keine Demokratie. Es geht ums Raketenprogramm, Atomprogramm und die Verbündeten in der Region. Wenn es um das Atomprogramm geht, dann glaube ich, war die Möglichkeit wirklich sehr hoch, dass wir einen guten Deal in den nächsten Tagen und Wochen hätten bekommen können. Der omanische Außenminister hat sich noch am Freitag, also einen Tag vor Kriegsbeginn, an die Presse gewandt und das nochmal betont.
Also Al-Basaidi, ne? Heißt
genau, Abu Al-Saidi.
Der sagte, wir haben eine Situation, dass wir kurz vor einer Einigung sind und wir sind bereit, sozusagen auf atomwaffenfähiges Material zu verzichten. Das ist doch eine Situation, wie wir sie noch nie hatten in Verhandlungen mit dem Iran, oder sehe ich das falsch?
Ja, also wir hatten in dem Atomabkommen von 2015, durfte der Iran zwar Uran anreichen, aber allerdings sehr geringgradig, sodass das keine wirkliche Gefahr war.
Aber ich meine jetzt wirklich zu sagen, wir legen das alles auf den Tisch. Hatten wir das schon mal?
Nein, hatten wir nicht. Und ich glaube, das wäre ein wirklich gutes Abkommen gewesen. Denn ich glaube, wir sind uns alle einig, ein Iran ohne Atomwaffen ist besser für die Region und für die Welt.
Ja. So, und deswegen die Frage direkt weitergereicht an Katrin Klüber-Eschburg, die uns aus New York zugeschaltet ist und auch schon die ganze Zeit zugehört hat. Warum, Katrin, dieser Krieg jetzt, wo dieses Thema des omanischen Außenministers da ist, am Abend davor, der sagt, das werden wir wahrscheinlich hinkriegen, da wird nichts passieren und am nächsten Morgen geht's los.
Ja, also ich glaube, wir haben es am klarsten von Daniel Gerlach gehört. Hier tickt hauptsächlich die Uhr eines Benjamin Netanyahu und die Glaubwürdigkeitskrise, in die sich Donald Trump schon vor die State of the Union manövriert hatte. Nämlich die Tatsache, dass er, wie Frank Sauer ja auch ganz deutlich beschrieben hat, ein wahnsinniges Kriegsarsenal um den Iran hat aufziehen lassen und jetzt unter Zugzwang stand. Aber tatsächlich, wie es in der Diskussion ja schon offengelegt haben, die tatsächlichen Absichten dieser Regierung, die sind, wie der Amerikaner wohl sagen würde, about clear as mud, also so deutlich wie Teer. Denn was wir eben noch mal gehört haben, Donald Trump redet jetzt inzwischen seinem Verteidigungsminister nach dem Mund und hat eben Samstag tatsächlich noch von einem Regimewechsel weg vom theokratischen System gesprochen. Das scheint jetzt völlig ausgeschlossen. Stattdessen steht der Generalstabschef Dan Kane im Vordergrund. Der sagt, nein, das, was jetzt kommt, das wird noch deutlich schwieriger, so wie Frank Sauer es auch schon aufgezeichnet hat. Da kommt noch deutlich mehr an Flugkraft. Es kommen auch noch potenzielle Bodentruppen. Und aber mit dem Ausgang jetzt mit der Zeitschiene innenpolitisch, für die USA jedenfalls, ist es völlig unklar. Denn der amerikanische Wähler gutiert in keinem Fall das, was er jetzt im Iran sieht. Auch nicht 175 tote Schulkinder, die nun mal nah an einer Marinabasis waren.
Vielleicht einmal kurz dazwischen gefragt, Frank Sauer, Dan Kane ist gerade gefallen, Generalstabschef, der schon vor dieser Intervention gesagt hat, mach das nicht, das ist gefährlich, das wird hohe Kosten produzieren und sie haben es dennoch gemacht. Wer liegt denn da jetzt richtig? Liegt die Politik richtig oder liegt der hohe Militär richtig?
Der hohe Militär liegt richtig. Die sind in der Realität oft genau nicht diese Karikaturen und Falken, wie wir sie aus den Filmen kennen, sondern eher Menschen, die sehr genau wissen, was militärische Gewalt bedeutet und welche Konsequenzen das hat. Ich sehe das genau, wie Catherine Kluwer-Ashbrook es beschrieben hat. Es ist völlig unklar, was eigentlich dieses Ziel ist. Begründungen hat Trump, glaube ich, alle genannt, die man nennen kann. Mhm. Angefangen mit Atomwaffen, über das Raketenprogramm, bis hin zu, sie wollen nicht richtig mit uns verhandeln. Er hat ja auch sowas gesagt mit, wir hatten einen Deal, dann sind sie wieder weg vom Deal, dann hatten wir doch wieder einen Deal, dann sind sie wieder weg vom Deal. Und wir kennen natürlich auch Donald Trump, also wie erratisch das alles ist. Die Konsequenzen, ich will auf den Punkt nochmal zurückkommen, weil vorhin Pyongyang fiel oder Nordkorea, werden langfristig sein, weil natürlich Pyongyang und Teheran zwei unterschiedliche Modelle sind. Und Kim Jong-un sitzt und lacht und weiß, das kann ihm nicht mehr passieren. Und viele andere werden darauf schauen und die werden sozusagen dieselbe Schlussfolgerung ziehen, die Kim Jong-un gezogen hat nach den Schicksalen, die Saddam Hussein und Gaddafi ereilt haben und sagen, okay, jetzt gilt's. Und dann werden wir unter Umständen einen massiven Proliferationsimpuls haben von diesem Konflikt, der dann in 10 bis 15 Jahren sich materialisiert in mehr Nuklearwaffenstaaten weltweit. Und das ist eine Sache, die mir auch echt Sorge macht. Ja.
Katrin Kluwer-Ashbrook, nochmal an Sie die Frage. Wenn man sich, das ist jetzt nur eine ganz vorläufige Bilanz nach wenigen Tagen, 4 tote US-Soldaten, jemanden wie Trump, dessen zentrales Wahlversprechen immer war, wir holen die Jungs nach Hause, wir fangen keine neuen Kriege an, irgendwo weit weg auf der Welt, wir machen diesen ganzen Unsinn nicht mehr. Vielleicht können wir einmal kurz noch einen kurzen O-Ton einspielen von Trump, der sich mit Blick auf Obama, ich glaube 2015 war es, folgendermaßen geäußert hat. Und ich würde gerne gleich von Ihnen wissen, wie sehr ihm das gerade um die Ohren fliegt. Wir hören mal kurz rein.
Unser Präsident wird einen Krieg mit dem Iran beginnen, weil er absolut nicht in der Lage ist zu verhandeln. Er ist schwach und ineffektiv. Der einzige Weg, wie er glaubt, wiedergewählt zu werden, ist, einen Krieg mit dem Iran zu beginnen. Nun bin ich militanter und militärischer als der Präsident. Ich glaube an Stärke. Aber einen Krieg zu beginnen, um gewählt zu werden, und ich glaube, dass das passieren wird, wäre ein Skandal. Ich glaube, dass er den Iran irgendwann vor der Wahl angreifen wird, weil er denkt, dass dies der einzige Weg ist, um gewählt zu werden. Ist das nicht erbärmlich?
So, ich habe mich vertan mit der Jahreszahl, es war 2011, liegt also noch länger zurück. Wie sehr fliegt ihm das gerade um die Ohren? Und dazu Sätze wie, ich werde die Scheiße aus denen rausprügeln, ich denke auch über Bodentruppen nach, ich habe keine Angst davor, Dinge zu tun, die sich Präsidenten vor mir nicht getraut haben. Und wenn es nötig ist, dauert es auch deutlich länger als 4 oder 5 Wochen. Wie kommt all das in der amerikanischen Öffentlichkeit an?
Es kommt gerade nicht besonders gut an. Tatsächlich meinen nur noch 14% der unabhängigen Wähler, Donald Trump könnte mit Militärschlägen gut umgehen, beziehungsweise hätte einen egal wie gearteten Plan für den Einsatz des Militärs. 27% der Allgemeinheit meint das. Das heißt, es gibt einen ganz großen Teil, der ihm tatsächlich die Kompetenz abspricht. Und man kann tatsächlich wie ein Boomerang sehen, wie über die letzten paar Tage die unterschiedlichen Botschaften durchgehen. durch das Kabinett gesickert sind, wie sie das dem amerikanischen Volk verkaufen wollen. Für den amerikanischen innenpolitischen Kampf, und man muss noch mal darauf hinweisen, dass es ein Muster ist bei der Regierung Trump 1 und Trump 2, es wird immer, in der Tat, werden Dinge angekündigt, die dann die eigene Regierung durchsetzen möchte, aber es wird der Opposition in die Schuhe geschoben. Also ein Muster, was sich offensichtlich tatsächlich schon fast über anderthalb Jahrzehnte durchzieht. Aber es wird tatsächlich für den innenpolitischen Kampf, für die Midterm-Wahlen, hilft dieser Krieg tatsächlich gar nicht. Umgekehrt sind die Demokraten, machen weiterhin sehr starken innenpolitischen Druck, dass besonders ihre Kriegskompetenzen im Kongress wieder zurückgewonnen werden sollen. Sie wollen dort eine Wahl forcieren, um nochmal deutlich zu machen, wer darf eigentlich entscheiden, wann und wie Amerika Krieg über unabhängige, souveräne Länder überzieht. Und umgekehrt sehen wir auch, dass sich MAGA-Republikaner vom eigenen Mann abwenden. Selbst wenn 40% der Republikaner, aber das ist immer noch eine Minderheit, beziehungsweise dem Präsidenten noch den Rücken stärken. Und wir müssen noch mal schauen, was passiert, wenn die Straße von Hormuz weiterhin geschlossen bleibt. Flüssiggas ist für die Elektrizitätspreise in den USA horrend wichtig. Die sind um 10% höher. Den Amerikanern fliegen die eigenen Kosten um die Ohren. Das ist der größte Faktor, der für sie wahlentscheidend wird bei einer Zwischenwahl. Und also tatsächlich der Eingriff oder diesen Angriff zu nutzen, es sei denn, es entstehen daraus noch mögliche Terrorbewegungen, Dinge, die sie weiter dem amerikanischen Volk erzählen können. Aber dafür ist März bis November eine unglaublich lange Strecke. Und das in irgendeiner Weise aufrechtzuhalten, während die Effekte des Eingriffs in Venezuela deutlich werden, wenn tatsächlich die innenpolitischen Vergreifungen, kann man gar nicht anders beschreiben, in der Binnenwirtschaft sehr viel deutlicher werden. Wir werden Rezessionsenergien schon zu Q3 diesen Jahres bekommen. Das wird für diesen Präsidenten extrem eng. Und tatsächlich sehen wir deshalb natürlich gleichzeitig, wie stark der Druck wird, in das Wahlsystem einzugreifen, bestimmte andere Formeln zu bedienen, um in irgendeiner Weise auf Mehrheiten zu kommen, die er braucht, um zumindest einen moralischen Freibrief zu bekommen, diese Regierung auf diese Art und Weise weiterzuführen. Und ein letzter Punkt, das sehen wir jetzt eben in dem Diskurs zwischen Pete Hegseth und Generalstabschef Dan Kane. Pete Hegseth hat nochmal gesagt, es soll keine blöden Kriegsregeln geben. Rules of Engagement. Wir wollen keinen Regimewandel durchziehen. Da spaltet sich auch innerhalb der größten loyalen Gruppe um Donald Trump, spalten sich schon die Haare. Und in der Tat, das wird sehr, sehr schwierig nach vorne gedreht, dieses Loyalistenkabinett, das nicht mehr die Tuchfühlung mit dem Land selbst hat. Also das könnte für einen ziemlichen innenpolitischen Eklat sorgen.
Ganz herzlichen Dank, Katrin Klüver-Eschbuck nach New York. Alles Gute Ihnen. Und muss nur noch ergänzend einmal hinzufügen, Tucker Carlson, ganz bekannter Freund von Trump, sagt, das war absolut böse und ekelhaft, was die eigenen Leute da sozusagen gemacht haben. Marjorie Taylor Greene wird zitiert, sagt, diesmal fühlt es sich wirklich an wie der schlimmste Verrat, weil es von genau dem Mann in der Regierung kommt, von dem wir alle dachten, er sei tatsächlich anders. Das heißt, in Amerika die Situation völlig unklar, noch immer nicht so richtig klar, warum jetzt eigentlich genau dieser Krieg. Aber wenn es, lass uns zum Schluss versuchen, noch mal einen Blick nach vorne zu werfen, wenn es tatsächlich zu diesem Regime-Change kommt, vielleicht die Frage zunächst mal an Sie, den die Amerikaner nicht wollen, aber vielleicht ist das Ergebnis davon. Wäre die Opposition im Iran in der Lage, sozusagen sowas wie eine neue Struktur aufzubauen? Wäre die in der Lage, dieses ganze System der Revolutionsgarden hinter sich zu lassen und zu sagen, okay, wir machen das ganze Ding wirklich neu. Diese mächtigen Revolutionsgarden, die, glaube ich, ein Staat im Staat sind, mehr Umsatz machen als der offizielle Staat und all diese Dinge. Wäre das denkbar?
Ich muss Ihnen ehrlich gestehen, jetzt gerade sieht es ja aus, dass Sie einen gewissen geordneten Übergang hinkriegen. Und es sieht aus, als wären Sie weiterhin recht fest im Sattel. Also mitten im Krieg werden die Menschen nicht protestieren. Das sehe ich nicht, weil sie sich selbst schützen müssen, auch vor Bomben. Und dann ist natürlich auch die Frage, sollte dieser Krieg vorbei sein, ob die Menschen dann überhaupt noch in der Lage sind, sich wirklich zu mobilisieren und protestieren zu können. Ich glaube, viel wichtiger nur als auf die Menschen selbst zu schauen oder auf Proteste selbst. Denn ich glaube, die Menschen haben schon genug gemacht im Iran. Ja. Mehr können sie eigentlich nicht machen.
Einen unfassbaren Preis gezahlt.
Und, genau, einen unfassbaren Preis gezahlt. Wichtig ist auch zu sehen, wie entwickelt sich die Dynamik innerhalb dieses Regimes. Wären diese loyalen Sicherheitskräfte zum Beispiel gewillt, sich auf die Seite des Volkes zu stellen? Wären sie bereit, die Waffen niederzulegen? Und da sehe ich tatsächlich.
Und wie geht da Ihre Antwort?
Und da muss ich ehrlich sagen, das sehe ich nicht. Denn diese Menschen wissen, wenn sie die Waffen niederlegen, das ist das Ende für sie. Also sie haben ja nichts. Es gibt keine Sicherheitsgarantien für sie. Sie wissen, mit diesem Regime steht und fällt jetzt eigentlich alles und auch ihr eigenes Leben. Also das sehe ich nicht, dass sie die Waffen abgeben würden oder wer in der Lage wäre, auch ihnen Zugeständnisse zu machen, dass sie überhaupt dazu bereit wären.
Herr Gerlach.
Ich teile den Skeptizismus, aber ich glaube, von einem geordneten Übergang kann man nicht sprechen. Es ist beachtlich in Anbetracht der Tatsache, dass ein großer Teil der Elite dieser Islamischen Republik getötet wurde in den letzten Tagen, dass überhaupt die Kommandostrukturen so funktionieren. Ich hoffe, es ist nicht zu abstrakt, aber ich finde, es gibt ein schönes, ein eindrucksvolles Bild aus der iranischen Mythologie, aus dem Shahnameh, aus dem Buch der Könige. Da gibt es eine Figur, ein König, der heißt der Sahog. Und dieser König wird irgendwann von einem Dämon auf die Schultern geküsst und der Dämon verspricht ihm oder der Teufel verspricht ihm die Macht und irgendwann wachsen aus seinen Schultern zwei Schlangen und die muss er jetzt füttern. Und jedes Mal, wenn diese Schlangen nachwachsen, erst versucht man sie zu enthaupten, dann muss er das Gehirn eines jungen Menschen fressen. Und muss er den Schlangen zum Fressen geben. Und irgendwann kommt der Held und weiß eben die einzige Möglichkeit, den König uns alle zu retten und zu verhindern, dass eine Generation nach der nächsten stirbt, ist, ich muss diesen König töten. Dieses Bild von Sahog wurde in den letzten Wochen, insbesondere seit dem Januar, immer wieder bemüht. Okay. In Verbindung mit der Islamischen Republik insgesamt, aber auch mit Khamenei. Und ich hatte fast den Eindruck, dass Khamenei selber damit gerechnet hat, dass er stirbt. Er hat in den letzten Tagen immer wieder darüber gesprochen, hat den Imam Hussein, also einen der großen schiitischen Imame, der in der Schlacht von Karbala zum Märtyrer wurde, bemüht. Er hat ein bisschen esoterische oder mystische Reden gehalten. Mhm. Und es wirkte fast so, viele haben sich ja gefragt, warum war der da an dem Ort, wo er wusste, dass dieser Angriff kommen würde? Warum haben die sich dort getroffen? Und ich glaube, er hat wirklich, ich hatte den Eindruck, das kann ich nicht beweisen,
kurz vor 10.
Aber ich hatte den Eindruck, dass der Mann mit dem System selber fertig war und dass der sich gesagt hat, es ist mir egal, ob sie mich töten, wenn ich derjenige bin, der das Opfer bringt, damit die Islamische Republik was auch immer fortbesteht oder ja. Ich glaube, die Psychologie, wir unterschätzen das, weil wir sehen diese Leute als irgendwelche finsteren Diktatoren, was sie auch sind, aber sie haben eben auch ihr eigenes Weltbild und ihr Eigenleben und sie verkehren ja auch nur untereinander.
Es ist super interessant. Sie sagen im Grunde, eigentlich hätte man dem keinen größeren Gefallen tun können, als es genau so zu machen.
Ja, genau.
Also, warum?
Ich glaube, einen besseren Tod gibt es für Khamenei nicht und für diese gesamte Führungsriege nicht. Er ist im heiligen Monat Ramadan, mitten im Krieg, gegen seine zwei größten Feinde, vor denen er immer gewarnt hat, umgebracht worden. Er ist in seiner Logik dem Märtyrertod gestorben. Besser hätte es für ihn nicht enden können. Also viel besser, als wenn er da krank geworden wäre und dann gestorben wäre. Er ist mitten im Krieg so gestorben, wie es für ihn eigentlich am besten ist. Und das ist auch, also Symbolpolitik ist auch im Iran sehr wichtig. Das ist natürlich, das kann man den Verbündeten gut verkaufen. Also er hat sich nicht irgendwo vergraben in einem Tunnel, sondern er ist quasi mitten beim Arbeiten. Das ist ja auch, was das Staatsfernsehen im Iran sagt, er war inmitten seiner Arbeit und ist dabei umgebracht worden, mitten im Krieg.
Gibt Frank Sauer eine interessante Recherche, ich glaube von der New York Times, die das auch minutiös nochmal nachgezeichnet haben und die sagten, der war ein bisschen nachlässig mit seiner Sicherheit. Der wusste, dass er schwer gefährdet ist, aber ein bisschen nachlässig, wenn die Sonne schien. Also tagsüber hatte er weniger Angst sozusagen als nachts. Aber trotzdem, die haben natürlich den Punkt, wenn man sich dann um 9.40 Uhr an einem Samstagmorgen in ganz offiziellen Regierungsgebäuden trifft, dann muss einem klar sein, dass das gefährlich werden kann. Trotzdem sagen sie, es ist schon beeindruckend, wie nah dran die Israelis und die Amerikaner da waren und wozu die dann in der Lage sind. Warum beeindruckt das auch jemanden wie Sie als Militärexperte?
Es ist, was Mossad und CIA da gemacht haben, und das haben wir ja auch schon mit dieser Pager-Aktion bei der Hezbollah zum Beispiel gesehen, alles auf wirklich nachrichtendienstlich extrem hohem Niveau. Und ich meine, die Frage, warum jetzt, könnte man ja auch im Grunde beantworten mit, warum in einem bestimmten 24-Stunden-Zeitfenster. Und da war es wohl eben diese Versammlung von Khamenei und vielen seiner sozusagen aus dem militärischen Zirkel, die da zusammengekommen sind. Und deswegen hat man dann sozusagen eröffnet diesen Schlag genau damit und eben auch nicht nachts gemacht, sondern relativ schon im fortgeschrittenen Morgen. Und der Samstag ist ein Arbeitstag. Und normalerweise macht man das auch nachts, um die Zivilbevölkerung zu schonen. Und jetzt haben wir sozusagen dann eben da beim helllichten Tag dieses Bombardement gesehen. Aber wenn ich eine Sache noch sagen darf, wenn ich mal zusammenfassen darf. A, der Krieg ist völkerrechtswidrig und zwar noch mal viel eklatanter als das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Also bei Bush und dem 2003 Irakkrieg hatten wir ja wenigstens noch den Versuch, eine völkerrechtliche Rechtfertigungsargumentation vorzulegen.
Die Massenvernichtungswaffen.
Die vermeintlichen Massenvernichtungswaffen. Diesen Aufwand macht Trump gar nicht mehr. Das ist für die regelbasierte Weltordnung katastrophal. Der Proliferationsimpuls, der davon ausgeht, das hatte ich schon gesagt. Andere schauen dahin und sagen, ich brauche Nuklearwaffen, damit mir das nicht passiert, ja. Und wenn das drittens so ist, wie die Expertinnen und der Experte sagen, für das Regime, für das Land, dass nicht mal dieses Regime, was die Menschen da abschlachtet, dann beseitigt wird, dann muss man sagen, typisch Trump, alles schlecht. Meine Vermutung ist, dass er sich in ein paar Tagen, Wochen davon abwenden wird, irgendwie einen Sieg deklarieren wird und sich dann in einem anderen Debakel zuwenden wird.
Er hat ja, glaube ich, heute war es auch in diesem Interview gesagt, also die Leute sagen, in einer Woche wird mir das sowieso alles langweilig. Aber noch ist es nicht langweilig. Also das ist sozusagen das Niveau, auf dem man darüber redet. Ich würde trotzdem gerne noch mal die letzten Minuten nutzen, mit Ihnen beiden noch mal darüber kurz nachzudenken, was sozusagen passieren könnte. Gibt es die Opposition, die eine große Figur, der Sohn des Schahs beispielsweise? Was halten Sie von einer solchen Figur? Ist das jemand, der glaubwürdig ist, wenn es darum geht zu sagen, okay, ich mache das jetzt oder wir bringen den Iran in eine neue Zukunft?
Ich glaube, wichtig für die iranische Opposition ist, eine Person zu haben, die diese doch in Teilen auch wirklich zersplitterte Opposition zusammenbringen kann, zusammenführen kann, in der Lage ist, diese unterschiedlichen Positionen an einem Tisch zu vereinen. Und da sehe ich einfach Reza Pahlavi nicht als die Person. Also man muss wirklich sagen, jetzt vor kurzem hat er den Kurden bereits den Krieg erklärt, ohne überhaupt eine politische Rolle eingenommen zu haben. Die Kurden machen 10-15% des Landes aus. Und es gibt noch andere ethnische Minderheiten, die er auch nicht verbünden kann. Das ist unfassbar wichtig für die Einheit des Landes, diese Gruppen vereinen zu können. Und das sehe ich in ihm nicht. Und ich muss auch sagen, er macht auch Aussagen, die... Also sehr unterschiedliche Aussagen und auch Aussagen, wo ich nicht wirklich weiß, wie glaubwürdig ist er. Zum Beispiel sagt er, dass er für sich selbst gar keine wirkliche Position später anstrebt. Wenn man seinen Übergangsplan anschaut, dann ist er quasi wie ein absolutistischer Herrscher in diesem Übergangsplan vorgesehen, dass ich vorsichtig sein würde mit ihm. Ich glaube, wir müssen viel mehr auf die Menschen im Iran sehen. Das sind die, die diesen Wandel in diesen letzten 47 Jahren geschafft haben, die sich Räume zurückerkämpfen, die den Diskurs nicht aufgeben oder der Regierung übergeben. Und das sind die Menschen, auf die wir blicken müssen. Und ohne die Opposition im Land selbst wird kein geordneter Übergang im Iran möglich sein. Das sehe ich nicht für wahrscheinlich.
Weil ich vorhin auch Ihr Buch zitiert habe, würde gerne die Frage zuerst von Ihnen beantwortet wissen. Was hat diese endlose Gewalt im Nahen Osten, was hat diese endlose Abfolge an Kriegen, was hat das mit den Menschen gemacht? Was ist das für ein Land, auf das wir da heute schauen?
Meinen Sie jetzt nur den Iran selbst?
Ja, oder? Nicht nur den Iran, sondern den Nahen Osten insgesamt, die ganze Region. Also ich meine, Menschen meines Alters, ja, die verbinden mit dem Nahen Osten mal genau das. Gewalt und Krieg und wieder Gewalt und noch mehr Krieg und dann brüchige Friedensabkommen und es geht endlos weiter. Und der Satz, das wird sich niemals regeln, die werden immer in irgendeiner Form aufeinander schießen, aufeinander losgehen. Der ist quasi Standardrepertoire in meinem Aufwachsen und ich glaube, ganze Generationen hören nichts anderes. Was macht das irgendwann mit so einem kollektiven Bewusstsein?
Ich glaube, es führt vor allem dazu, dass diese Hoffnungslosigkeit einfach weiter wächst. Und ich finde das sehr schade, weil da ist so viel Potenzial in dieser Region. Da sind Menschen, die so viel Lebensfreude haben, die Leben verspüren, die Lust haben, was zu verändern. Aber auf die wird überhaupt nicht geschaut. Also wir haben ja einen sehr staatlichen Fokus. Also wir schauen immer auf Staaten. Wie können wir mit Staaten umgehen? Genau. Wir schauen nicht wirklich auf Zivilgesellschaften. Und die leiden am Ende des Tages darunter. Und das ist unfassbar schade. Wenn ich jetzt auf die Menschen im Iran selbst schaue, denke ich mir, das sind Menschen, die so viel Leben verspüren, die mitgestalten wollen, die Lust haben, was zu verändern. Und ihnen wird immer diese Möglichkeit genommen, weil niemand wirklich auf sie schaut. Und ich habe ja auch gesagt, sie werden eigentlich wie Schachfiguren behandelt von allen möglichen Seiten. Nicht mal wie der König oder die Königin, sondern wie Bauern auf so einem Schachbrett. Und das ist unfassbar schade.
Jeder hat immer irgendwie Interessen und die kommen immer an erster Stelle.
Also diese These oder das Hinterfragen dieses Narrativs Krisenregion Nahost, Das liegt mir sehr am Herzen. Wenn man es mit Europa vergleicht und sich anschaut, was in Europa im 20. Jahrhundert so passiert ist und was auch jetzt wieder auf europäischem Boden passiert, dann wird das relativiert. Also ich glaube nicht, dass die Menschen im Nahen Osten eine Neigung dazu haben, alles mit Gewalt regeln zu müssen. Und das ist wichtig.
Das unterstelle ich nicht denen. Ja. Ne, dass sie
und deswegen denke ich, gerade wenn wir uns die Region anschauen, die so pragmatisch wieder sein kann, wo Friedensarbeit, Diplomatie wirklich möglicherweise erfunden wurden, dann finde ich es bedrückend, wenn Leute, die sich für Frieden einsetzen, für friedliche Lösungen, für Diplomatie, als Naivlinge dargestellt werden. Und diejenigen, die sagen, wir brauchen Hardpower, wir brauchen Flugzeugträger, wir brauchen Marschflugkörper, das verschafft einem Respekt. Aber das ist nicht die realistischere Option. Und ich denke, auf Iran bezogen muss man sagen, Sie haben Pahlavi angesprochen, das ist ein Ausschnitt eines langen Films iranischer Geschichte. Die Pahlavi-Ära, die Schah-Ära war nicht die schlechteste im Vergleich zu der negativen Bilanz der Islamischen Republik.
Aber wird sie heute auch wirklich nur im Vergleich, ne?
Wird sie heute auch anders bewertet von vielen Menschen in der Region. Aber Iran ist ein Land, das seit fast 400 Jahren ein Nationalstaat ist, wo die verschiedenen Volksgemeinschaften immer unter einer starken Führung natürlich zusammenleben. Und viel auch Verbindendes haben, eine gemeinsame, eine uralte Kultur. Und das ist ein Ausnahmefall. Das gibt es auf der Welt nicht häufig und das gibt es vor allem im Nahen Osten nicht häufig, dass ein Land so lange, obwohl es 4,5-mal so groß ist wie Deutschland als Flächenstaat, mehr oder weniger in den Grenzen so lange fortbesteht. Und das kann natürlich auch uns optimistisch stimmen, dass die Iraner in der Lage sind, durchaus sich politisch zu organisieren und nicht darauf warten müssen, dass irgendjemand von außen ihnen vorschreibt, was sie zu tun haben. Aber das ist ein Kampf und da hat niemand letztendlich die letzte Weisheit.
Aber wenn Sie ein schönes, weil vorsichtig optimistisches Schlusswort, dem Sie sich anschließen würden?
Ich sehe auch die Zukunft des Landes in den Händen dieser Menschen tatsächlich. Also ich war mehrmals im Iran selbst und ich war selbst immer wieder erstaunt, wie viel die Menschen da eigentlich verändert haben in so kurzer Zeit. Das Thema Hijab zum Beispiel, also die Kopftuchpflicht, das ist fast kein Thema mehr im Iran. Das ist, weil diese Menschen dafür gekämpft haben. Und deswegen habe ich so viel Hoffnung und setze so viel Hoffnung in die Menschen im Land selbst, die so vieles verändert haben und ich glaube auch weiterhin verändern werden. Ich glaube, das Schwierige ist, dass es nicht jetzt aktuell zu einer Demokratie kommen wird wahrscheinlich. Dass es nicht jetzt aktuell dazu führen wird, dass diese Menschen in Freiheit und Sicherheit und Demokratie leben werden. Aber ich glaube, Demokratie, das ist ein langer Prozess und es ist etwas, wofür man sehr lange kämpfen muss und dann auch weiter kämpfen muss, wenn man sie hat, um sie zu erhalten. Und das ist etwas, was ich mir für dieses Land wünsche langfristig.
Also danke Ihnen ganz herzlich und es hat auch einen kleinen Hintergrund, warum ich diese Frage zum Schluss stelle, was diese Gewalt mit Menschen macht. Wir werden in den nächsten Tagen einen kleinen Schwerpunkt hier setzen, der Frage nachgeht, was bedeutet Krieg eigentlich tatsächlich? Was macht er mit Menschen? Was erleben Bundeswehrveteranen? Wie gehen die mit dem um, was sie in Afghanistan, im Jugoslawienkrieg und anderswo erlebt haben? Aber wie schauen auch junge Menschen auf Krieg? Sind die sozusagen bereit, im Zweifel ihr Land zu verteidigen oder nicht? Daraus haben sich sehr interessante Diskussionen entwickelt und am Ende dieser Woche dann sozusagen die politische Dimension lege ich Ihnen tatsächlich sehr ans Herz. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sehen uns genau dazu morgen wieder, wenn Sie wollen. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.